auf das Heil hinweisen und hinzeigen soll, dass Gott in Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Aber genau das, allein dass der Sohn Gottes zum Heil der Menschen sterben musste, wie ein Verbrecher, das ist eine Ungeheuerlichkeit, eine Provokation ohnegleichen. Ja, Jesus hat seine Mitmenschen zu Lebzeiten herausgefordert und provoziert. Und seine herausfordernden und manchmal eben auch provozierenden Seiten wirken nach, durch die Berichte seines Wirkens in den Evangelien. Und wir haben uns vor 2 Wochen angefangen, auf den Weg zu machen, auch diese herausfordernden Seiten Jesu in den Blick zu nehmen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen und ihnen nicht auszuweichen. Denn ohne diese Seiten bleibt unser Bild von Jesus unvollständig. Jesus, der sich radikal gegen Reichtum ausspricht und uns Menschen zu Armut auffordert, darum ging es in der ersten Predigt, in dieser Predigtreihe. Und heute wenden wir uns einer zweiten, herausfordernden und unbequemen Seite Jesu zu, nämlich der des Gerichtspropheten. Die Botschaft Jesu, das ist doch eine Frohbotschaft. Das ist die Grundannahme der christlichen Theologie. Und genau aus diesem Grund haben die Evangelisten als Überschrift für ihre Biografien über Jesus den Begriff Euangelion geprägt. Gute Nachricht. Jesu Wirken, sein Reden, sein Handeln, das ist die gute Nachricht Gottes. Aber in all dem, was die Evangelisten über das Reden Jesu berichten, über seine Reden wie die Bergpredigt, die vielen Gespräche, die er geführt hat, über seine Gleichnisse, da geht es in ungefähr einem Drittel der Fälle um das Gericht Gottes. Der Anteil variiert ein bisschen je nach Evangelium, aber im Durchschnitt lässt sich sagen, der Anteil an Gerichtsworten und an Gleichnissen zum Thema Gericht Gottes liegt bei Jesus bei 33%. Das Thema Gericht Gottes ist also nicht irgendein Randthema für Jesus, sondern es gehört zur grundsätzlichen Verkündigung von Jesus dazu. Und allein das ist schon herausfordernd. Wenn man immer wieder das Gericht Gottes unter die Nase gerieben bekommt. Der Gedanke an das Gericht Gottes ist ein unangenehmer Gedanke. Denn wer verantwortet sich schon gerne vor Gericht? Wer freut sich darüber, angeklagt zu werden? Und dann sogar noch vor dem höchsten aller Richter, der über alle Vorgänge und Details hinsichtlich jeder Anklage besser Bescheid weiß als die übrigen Prozessbeteiligten. Ja, sogar als der Angeklagte selbst. Wer freut sich, vor einem Richter zu stehen, dem man nichts vormachen kann und der selbst die kleinsten Erinnerungslücken zu füllen vermag? Allein schon die Häufigkeit, mit der Jesus über das Gericht Gottes spricht, hat seine Mitmenschen damals herausgefordert und tut es heute immer noch. Ja, provoziert uns vielleicht. Aber wie kann jetzt so etwas Herausforderndes und Provozierendes überhaupt eine Frohbotschaft, ein Evangelium sein? Zu Jesu Lebzeiten war die Vorstellung von Gottes Gericht für viele Menschen erst einmal gar nicht angstbesetzt, sondern mit Hoffnung aufgeladen. All die Menschen, die im Leben unter Unrecht und Ungerechtigkeit, unter Unterdrückung, Ausbeutung, Versklavung zu leiden hatten, die sehnten sich nach dem Ende der Zeiten. Die sehnten sich nach dem großen Gericht Gottes, in dem all die Täter für ihre Ungerechtigkeit zur Rechenschaft gezogen werden und in dem für all die Opfer Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und diese hoffnungsvolle Erwartung des Gerichtes Gottes, die spiegelt sich quer durch die ganze Bibel. In vielen Psalmtexten lesen wir davon, dass sich Menschen das Gericht Gottes wünschen, dass Gott Gerechtigkeit wiederherstellt. Und ganz sicher spiegelt sich das auch heute noch in manchen Erwartungen von Menschen, die Opfer geworden sind von Ungerechtigkeit, von Ausbeutung oder von Missbrauch. Aus der eigenen Ohnmacht heraus entsteht die Hoffnung und die Erwartung, die oder der Täter soll vor Gott für seine Taten büßen. Und so hat die häufige Thematisierung des Gerichts Gottes durch Jesus für viele seiner Zeitgenossen etwas durch und durch Hoffnungsvolles. Es wird als eine Frohbotschaft wahrgenommen und gleichzeitig wird sie zu einer Herausforderung, ja sogar zu einer Provokation. Wenn nämlich Jesus zum Beispiel an zentraler Stelle in der Bergpredigt sagt, ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, der wird auch für euch gelten. Jesus ermahnt damals seine Zuhörer, darunter vielleicht wenige Täter, aber ganz viele Opfer, ganz viele Menschen, die der einfachen Bevölkerung angehörten, die ungerecht behandelt werden, die ausgebeutet werden. Er ermahnt sie, die Mitmenschen nicht schon vorzuverurteilen, nicht schon im Kopf das Urteil zu fällen und jetzt nur noch auf die göttliche Vollstreckung der Strafe zu hoffen durch Gott. Jesus fordert seine Mitmenschen und genauso auch uns heute noch mit dem Gedanken heraus, dass Gott eben der absolut souveräne und unbestechliche Richter ist. Er wird am Ende der Zeiten seine Gerechtigkeit wiederherstellen und nicht das, was wir als Menschen als gerecht empfinden mögen. In seinen Gerichtsworten will Jesus den Menschen nicht streitig machen, dass sie von Gott Gerechtigkeit für sich selbst erwarten dürfen. Diese Hoffnung auf Gottes Gericht will er nicht nehmen, aber er fordert und provoziert mit der Erinnerung daran, dass Gottes Gerechtigkeit nicht unserer menschlichen Gerechtigkeit entspricht. Und er provoziert mit der Botschaft, dass es auch für die Ungerechten dieser Welt eine Hoffnung darauf gibt, das letzte Gericht Gottes zu bestehen. Der Evangelist Johannes überliefert in Kapitel 3, 16 bis 18 die folgenden Worte Jesu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Jeder und jede, der zum Glauben an Christus kommt, wird nicht verloren gehen, sondern das Gericht Gottes bestehen und in das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit eingehen können. Und so wird die Rede Jesu vom Gericht Gottes auch für all die Menschen zu einer Frohbotschaft, die im Leben schuldig werden, die als Täter in Ungerechtigkeit, in Ausbeutung und so weiter verstrickt sind. So hart die letzte Gerichtsverhandlung vor Gott als Richter auch werden wird, so emotional schmerzhaft die Beweisaufnahme vielleicht sein wird, wer auf Christus vertraut, darf auf einen Freispruch hoffen. Und trotzdem, trotz dieser Frohbotschaft, wird die Seite Jesu als Gerichtsprophet gerne zur Seite geschoben, gerne ausgeblendet, weil sie nach wie vor als etwas Bedrohliches empfunden wird. Denn in der Verkündigung Jesu begegnet nicht nur der frohmachende Ausblick darauf, dass jeder Mensch mit Christus das Gericht Gottes bestehen kann. Jesus macht auf der anderen Seite auch unmissverständlich klar, es gibt keinen Menschen, der nur Opfer von Ungerechtigkeit und so weiter ist. Es gibt keinen Menschen, der ausschließlich Ungerechtigkeit erleidet. Und so müssten sich eben auch all die Menschen vor Gottes Gericht verantworten, so sehr sie sich im Leben auch ausschließlich als Opfer sehen und fühlen mögen. Er fordert all diejenigen heraus, die sich in ihrer Opferrolle es bequem gemacht haben, und spiegelt ihnen: Auch ihr müsst durch das Gericht Gottes gehen. Und auch ihr werdet es nur bestehen, wenn ihr an mich glaubt. Im christlichen Sprachgebrauch begegnet mitunter die Vorstellung vom Evangelium Jesu als etwas, das sich zwischen Frohbotschaft und Drohbotschaft bewegt. Aber genau darin liegt ein Problem. Denn im Verlauf der christlichen Tradition wurde der Ausblick auf das Gericht Gottes immer stärker als eine Drohbotschaft ausgebaut und ausgeweitet. Gerade im Mittelalter, kurz vor der Reformation, sind es führende kirchliche Vertreter, die die Angst der Menschen schamlos ausnutzen. Das Gericht Gottes erscheint jetzt nicht mehr als etwas Hoffnungs- und Heilvolles, sondern als etwas durch und durch Bedrohliches. Und diese Bedrohung kann er nur durch Unterordnung unter die kirchliche Obrigkeit, durch Spenden, durch Stiftungen und durch Ablässe gemindert oder abgewehrt werden. Die Kirche hatte sich hier meilenweit von dem wegbewegt, wie Jesus selbst über das Gericht Gottes redet. Denn Jesus hat, soweit ich das in Evangelien entnehmen kann, niemals mit dem Gericht Gottes gedroht. Er hat gewarnt. Er hat von den Konsequenzen gewarnt, die wir als Menschen zu tragen haben, wenn wir ohne ihn als angemessenen Verteidiger und Beistand in das Gericht Gottes gehen. Aber er hat nicht gedroht. Er hat keine Angst geschürt. Er hat nicht versucht, mit Angst die Menschen in seine Arme zu treiben. Das Reden Jesu über das Gericht Gottes bewegt sich daher eher nicht zwischen Frohbotschaft und Drohbotschaft, sondern zwischen Frohbotschaft und Warnung. Aber genau diese Warnungen sind es, die dabei durchaus herausfordernd und provokant sind und mit denen Jesus bei seinen Zeitgenossen immer wieder aneckt und sie vor den Kopf stößt. Eine dieser provokanten Warnungen überliefern Matthäus und Lukas in fast identischer Weise. Bei Matthäus heißt es in Kapitel 12, 38 bis 42, einige Schriftgelehrte und Pharisäer antworteten: Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Aber Jesus antwortete: Die Menschen dieser Generation sind böse, wie Ehebrecher. Sie verlangen ein Zeichen, aber sie werden keines bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte lang im Inneren der Erde sein. Am Tag des Gerichts werden die Menschen von Ninive auferstehen, zusammen mit dieser Generation. Sie werden dieser Generation verurteilen, denn sie änderten ihr Leben, als Jona sie warnte. Seht doch, hier steht ein Größerer als Jona. Am Tag des Gerichts wird die Königin von Saba auftreten, zusammen mit dieser Generation. Sie wird diese Generation verurteilen, denn sie kam vom äußersten Ende der Welt herbei, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Seht doch, hier steht ein Größerer als Salomo. In diesem Gerichtswort müssen sich die jüdischen Zeitgenossen von Jesu vor Augen halten lassen, dass Jesus den Bewohnern Ninives das Recht zuspricht, über diese Generation, also seine Zeitgenossen, zu urteilen. Denn im Gegensatz zu ihnen, im Gegensatz zu den Pharisäern, den Schriftgelehrten seiner Zeit, haben die Menschen von Ninive die Warnungen Jonas gehört. Und sie haben angesichts des drohenden Gerichts Gottes ihr Verhalten geändert. Sie sind umgekehrt. Und man muss sich einmal vorstellen, wie provozierend das für die frommen Menschen damals war, dass ihnen gesagt wurde, das erwählte Volk Gottes wird im Gericht nicht gut wegkommen. Und sogar die Heiden stehen besser da als sie. Oder aber, dass eine heidnische Königin als Beispiel erwähnt wird, die eben einen weiten Weg, die viel Anstrengung auf sich nimmt, weil sie weiß, da ist ein von Gott gesalbter Herrscher und der ist weise und den muss ich hören. Aber auf Jesus hören sie nicht. Lukas, der Evangelist Lukas dreht die Reihenfolge um. Er erwähnt zuerst die Königin von Saba und dann die Menschen von Ninive, damit das Motiv der Umkehr am Ende als Höhepunkt stehen bleibt. Jesus provoziert mit solchen Beispielen, mit solchen Vergleichen, damit die Menschen umkehren. Die Motivation, weshalb er auch hier wieder das Gericht Gottes ins Spiel bringt, ist, dass die Menschen sich nicht auf dem Weg des Heils befinden. Und gerade den Menschen gegenüber, die sich aber so fühlen, als ob bei ihnen alles in Ordnung sei, die sich sozusagen gesund fühlen, die sich selbst sagen, mir fehlt doch nichts, auch denen mutet er eine Therapie zu. In diesem Fall eine Schocktherapie. Jesus benutzt hier und in anderen Situationen immer wieder Provokationen. Zum Beispiel in seiner Rede vom Endgericht in Matthäus 25, wo die, die denken, wir sind fromm, den guten Ausgang des Gerichts verpassen. Oder die Gerichtsgleichnisse vom Hochzeitsmahl oder den 10 Weisen und den 10 törichten Jungfrauen. Er nutzt immer wieder das Mittel der Provokation, um seine Zeitgenossen wachzurütteln, aus ihrer Selbstgenügsamkeit herauszuholen, aus ihrer Scheinsicherheit. Und er führt seinen Mitmenschen in einer herausfordernden Weise vor Augen, dass sie sich eben nicht auf ihren Alltagstrott in Glaubensritualen, auf ihre Traditionen verlassen können. Er führt ihnen vor Augen, dass sie sich nicht auf ihre Gebotsauslegungen und ihre theologischen Konstrukte verlassen können. Ihre Weisheit wird sie nicht durch das Gericht Gottes tragen. Ihre frommen Traditionen werden sie nicht durch Gottes Gericht tragen. Immer wieder fordert er die Menschen dazu heraus, sich allein auf ihn zu verlassen. Weil er allein der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Weil niemand das Gericht besteht und zum Vater kommt, außer durch ihn. Und wenn wir heute die Erzählungen in den Evangelien lesen, wenn wir davon lesen, wie Jesus seine jüdischen Zeitgenossen herausgefordert hat und sie provoziert hat, dann ist es für uns oft ein leichtes zu sagen, naja, das betrifft uns ja nicht mehr. Das waren ja die Juden, das waren ja die Pharisäer und die Schriftgelehrten seiner Zeit, die Jesus nicht ernst genommen haben, die ihn in seiner Sendung und seiner Autorität von Gott nicht anerkennen wollten, die sein Alleinstellungsmerkmal als Retter nicht wahrhaben wollten. Doch all diese herausfordernden Gespräche zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten, seine Gerichtspredigten, die stehen nicht in den Evangelien, weil sie Unterhaltungswert haben oder eine rein historische Bedeutung. Sie wollen und sie sollen uns auch heute noch in gleicher Weise hinterfragen. Wo verlassen wir uns auf uns selbst? Auf unseren vermeintlich tadellosen Glauben? Auf unsere Traditionen? Auf unsere theologischen Weisheiten? Und wo stehen wir, ähnlich wie Jesu Zeitgenossen, doch immer wieder in der Gefahr, Jesus in seinem Anspruch und in seiner von Gott zugedachten Aufgabe als unser Beistand und Anwalt, als Fürsprecher im letzten Gericht Gottes nicht ernst zu nehmen? Und in einem Punkt wird Jesus immer wieder besonders deutlich und fordert die Menschen vor dem Hintergrund des Gerichtes Gottes heraus. Da geht es um das Miteinander unter uns Menschen. Und ganz besonders um den gegenseitigen Umgang da, wo Menschen aneinander schuldig werden. Im Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner, da vergleicht Jesus das Gericht Gottes mit einem Abrechnungstag. Ein Mann, der seinem Herrn unvorstellbar viel schuldet, bekommt diese Schuld erlassen und darf in Freiheit gehen. Doch dieser Mann, der gerade eben aus der Erfahrung unvorstellbarer Vergebung kommt, der schafft es nicht, seinem Schuldner eine sehr viel kleinere, überschaubare Schuld zu vergeben. Er fordert Wiedergutmachung. Gerechtigkeit ist für ihn die Rückzahlung der Schuld bis auf den letzten Taler. Und diese Nichtbereitschaft zur Vergebung führt am Ende dazu, dass auch er doch die Konsequenzen seiner unvorstellbaren Schuld tragen muss. Jesus spricht vom Gericht Gottes, aber stets in der Weise, dass er den Menschen in Aussicht stellt: Mit mir könnt ihr dieses Gericht bestehen. Durch das, was ich für euch tun werde, oder aus unserer Sicht heute, was er für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, sind wir und werden wir vor Gottes Thron freigesprochen werden. Aber, und das ist die herausfordernde und provozierende andere Seite dieser Botschaft Jesu, dieser Freispruch, diese Vergebung, die jedem von uns zuteil geworden ist, ist keine Privatangelegenheit zwischen Gott und mir oder Gott und dir. Unsere Hoffnung und unsere Gewissheit auf Gottes Gnade soll uns selbst gnädig werden lassen in unserem zwischenmenschlichen Umgang. Und so lehrt Jesus uns beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, und aus dieser Erfahrung heraus wollen wir offen werden, selbst zu vergeben. Gerade auch mit seinem häufigen Reden über das Gericht Gottes fordert Jesus uns dazu heraus, dass wir es uns nicht bequem machen in unseren Verletzungen, in unserem Ärger und unserer Wut. Ja, auch nicht in unseren Opferrollen und immer wieder mit dem Finger auf die Täter zeigen. In unserem Kopf oder oftmals ja auch lautstark über andere richten und Urteile fällen. Gerade die Aussicht und die Hoffnung darauf, in Jesus das Gericht Gottes zu bestehen, gerade diese Frohbotschaft wird uns immer wieder zur provokanten Herausforderung und Anfrage, ob wir selbst bereit sind, andere Menschen freizusprechen und ihnen zu vergeben. Ob wir selbst bereit sind, Gnade als Gerechtigkeit anzuwenden. Die Gerichtsbotschaft Jesu ist herausfordernd und oft provozierend für die Zeitgenossen Jesu, aber genauso auch noch für uns heute. Sie ist unbequem, weil sie uns einiges abverlangt. Zum Beispiel nicht länger auf eigene Selbstgerechtigkeit zu setzen, sondern allein und ausschließlich auf Jesus zu vertrauen und der Gerechtmachung, die er für uns am Kreuz von Golgatha bewirkt hat. Und sie verlangt uns ab, dass wir aus der Erfahrung der Vergebung heraus auch leben, dass wir selbst Vergebung leben. Aber auch wenn Jesu Gerichtsbotschaft immer wieder unbequem, herausfordernd und provozierend ist, Jesus will uns nicht drohen mit dem Gericht Gottes und auch nicht vorverurteilen. Er will erreichen, dass wir uns bewusst werden über die Wiederherstellung der absoluten Gerechtigkeit am Ende aller Zeiten durch Gott. Nicht im Sinne einer Drohung, sondern einer Hoffnung auf die Beseitigung erlebter Ungerechtigkeit, aber auch verübter Ungerechtigkeit. Und er will, dass die Erfahrung und der Ausblick auf Vergebung, auf den Ausgleich, den Freispruch trotz eigener Ungerechtigkeit uns Menschen in unserem Miteinander beeinflusst zu einer Haltung gegenseitiger Vergebung. Amen.